Hallo und herzlich willkommen zu Knowledge, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Gerontologie und Geriatrie rund um die Themen Altern und Gesellschaft. Mein Name ist Tobi und mit mir begrüßt euch Flo.
Ja, wir freuen uns heute hier zur vierten Folge von Knowledge einen Gast zu haben, mit dem wir uns über das Quartier unterhalten können und vor allen Dingen darüber, was persönlicher Kontakt in der Arbeit ausmacht und was Menschen tatsächlich im Quartier bewegt. Zu Gast ist bei uns Henrik Nolde aus Brandenburg.
Henrik, herzlich willkommen. Wir duzen uns einfach, das schon mal so als kleine Randnotiz. Wir sind ehemals ehemalige Kollegen aus der Fachstelle Altern und Pflege im Quartier. Bevor wir dazu kommen oder wie du zur Fachstelle gekommen bist, möchte ich hier vielleicht in den nächsten paar Sätzen kurz skizzieren. Und wenn du feststellst, oh, da habe ich einen Fehler mit eingebaut, dann korrigiere mich im Anschluss sehr gern. Du bist von Haus aus Soziologe und Stadtplaner.
Richtig.
Und hast dann danach sowohl in der Wissenschaft ein bisschen gearbeitet, an der Hochschule Magdeburg-Stendal zum Thema seniorenfreundliche Kommunalverwaltung, warst zuvor sogar involviert in die Expertise Altern in den ländlichen Räumen Sachsen-Anhalts für das Ministerium für Arbeit und Soziales des Landes Sachsen-Anhalt, was ich total spannend fand, weil obwohl wir eine ganze Weile zusammen gearbeitet haben, wusste ich das gar nicht, warst auch Lehrbeauftragter zu den Themen Demografie und Organisationssoziologie und bist seit jetzt knapp 4 Jahren an der Fachstelle Altern und Pflege im Quartier im Land Brandenburg.
Ja, seit 2016 tatsächlich.
Ich meine, ich weiß natürlich, was die Fachstelle ist und wie das da so aussieht, aber vielleicht für alle die, die noch nicht davon gehört haben oder auch noch nicht vor Ort waren, kannst du uns ganz kurz sagen, wie sieht denn dein Tag so aus und wie sieht dein Büro so aus? Wie muss man sich das vorstellen, was du machst als Referent für Quartiersentwicklung in der Fachstelle Altern und Pflege im Quartier?
Ja, hallo erstmal von mir und ja, vielen Dank für die Einladung an euch, heute hier alternsgerechte Quartiersentwicklung ein bisschen in den Mittelpunkt zu rücken. Und ja, heute war tatsächlich auch ein guter, gemischter Tag. Also ich kann einfach von heute berichten. Das macht die Spannbreite tatsächlich ein bisschen deutlich, was man so als Referent in der alternsgerechten Quartiersentwicklung bei FAPIQ macht. Tatsächlich war ich heute unterwegs im Land Brandenburg, was ja recht groß ist. Und wir haben dort, sagen, eine Akteurin beraten zu einem Projekt. Wir haben einen kleinen Förderaufruf, einen kleinen Topf, wo wir sozusagen kleine Projekte tatsächlich unterstützen können. Und so eine Akteurin haben wir heute tatsächlich beraten. Also ich fahre rum im Land Brandenburg und fahre zu den Menschen hin. Und es ist tatsächlich auch gut, immer einen Blick zu kriegen dafür, wo sind denn die Menschen, was bewegt die? Und so ein persönlicher Kontakt ist total wichtig in so einer Beratungstätigkeit. Ne? Und ein zweiter Teil war natürlich dann im Büro. Also ich habe auch ein richtiges Büro. In Potsdam sitze ich. Meine Kollegen sitzen noch an anderen Stellen im Land Brandenburg, damit wir auch die Wege tatsächlich ein bisschen kürzer halten können. Bin dann zurück nach Potsdam gefahren und habe mich mit Infomaterialien beschäftigt tatsächlich. Und das ist eine wichtige Aufgabe für uns bei der Fachstelle, Informationsmaterialien herzustellen, Informationen aufzubereiten und die dann auch zugänglich zu machen, tatsächlich so eine Art Filter oder Katalysator, wie auch immer man das nennen möchte. Mhm. Ja, und dann tatsächlich die dritte Anfrage, die heute ballte sich tatsächlich heute tatsächlich, Qualifizierung, nochmal eine Anfrage, ob wir nicht eine Weiterbildung machen können für Akteure im Land Brandenburg zu alternsgerechter Quartiersentwicklung. Und das zeigt so ein bisschen die Bandbreite auf, wo man so unterwegs ist. Also man sitzt im Büro und arbeitet natürlich daran, Wissen in gute Einheiten zu strukturieren. Und auf der anderen Seite ist man halt dabei, Menschen zuzuhören und sie dann quasi an den Stellen zu unterstützen, wo sie Hilfe brauchen.
Dann vielleicht einfach mal für die Personen, die noch nicht in der Quartiersentwicklung tätig waren, was ist denn das eigentlich ein Quartier? Also wenn du sagst, du fährst rum und berätst Quartiere, wen berätst du denn da?
Ja, also ich berate natürlich ja keine Quartiere, sondern die Menschen, die da aktiv sind. Und das ist natürlich auch eine Frage, die kommt meistens als erstes, wenn ich mit dem Begriff ankomme, alternsgerechte Quartiersentwicklung. Und tatsächlich geht es natürlich um Menschen und Menschen, die gut älter werden können in ihrem vertrauten Wohnumfeld. Und dabei geht es nicht nur um Räume, da geht es natürlich auch um soziale Beziehungen und alles, was die Menschen für sich als ihr persönliches, vertrautes Wohnumfeld definieren, ist dann und die Aktivitäten, die sie in diesem vertrauten Wohnumfeld haben, die Kontakte, die Beziehungen, die Einrichtungen, die sie aufsuchen, das ist das Quartier. Das ist einfach der Begriff dafür, was für manche einfach auch vielleicht der Alltag ist. Und der verändert sich natürlich, wenn ich älter werde. Und diese Anpassungsprozesse so zu gestalten oder das auch strukturell zu unterstützen, dafür sind wir quasi unterwegs und beraten Akteure, die das machen, also Menschen, die im Land Brandenburg unterwegs sind. Das reicht natürlich vom Seniorenbeirat, Heimatvereine, Kommunen tatsächlich, Träger, Pflegedienste, sind ganz unterschiedliche Akteure, die wirklich auch da gestalten wollen. Wohnungsbauunternehmen. Das ist manchmal sehr überraschend tatsächlich, wer sich auf den Weg macht und sich da engagiert, etwas zu tun. Und Ziel der Fachstelle ist es, tatsächlich diese Menschen zusammenzubringen und das Wissen fließen zu lassen.
Wer war denn, also wenn wir jetzt schon direkt bei den Akteuren, den Menschen gelandet sind, wer war denn so eine große Überraschung für dich als Person oder als Akteursgruppe, Rolle, wer sich da einbringen wollte? Womit hast du vielleicht nicht gerechnet?
Das sind tatsächlich manchmal wirklich Heimatvereine, wo man denkt, ja, die machen da was in eine bestimmte Richtung. Insbesondere dann, wenn es so eigentlich Jugendvereine ist, also Vereine, die sich um Jugendkultur kümmern. Das überrascht mich tatsächlich, dass man dann auch tatsächlich so einen Blick hat für die ganze Gesellschaft, sage ich mal in dem Fall. Was mich auch mal überrascht hat, war, dass, also wenn man in der Verwaltung auf Menschen stößt, die da aktiv sind, dass es da teilweise Menschen sind, die an der Kommunikationsabteilung sitzen oder da ist es tatsächlich spannend, dass es die komplette Bandbreite ist, ne? Von der Stadtplanung über die Sozialplanung, Gleichstellungsbeauftragte, Seniorenbeauftragte natürlich. Okay. Das sind echt sehr spannende Strukturen und da gilt es wirklich immer anzuknüpfen.
Das finde ich ja ganz spannend. Wir beschäftigen uns ja hier in der Regel eher mit Fragen, die das Alter betreffen. Und jetzt hast du ja gerade gesagt, dass du erstaunlicherweise auch auf viele junge Menschen triffst oder auf einige junge Menschen triffst, die sich so ja selber Gestaltungsfragen stellen, wie es mit dem Quartier oder ihrem Lebensraum weitergeht. Was sind denn so die Fragen, die jüngere Menschen da auch beschäftigen? Weil bei den Älteren, da haben wir ja auch schon in anderen Folgen ein, zwei Mal drüber gesprochen oder die zumindest angerissen. Aber was beschäftigt denn die Jüngeren mit Blick auf das Quartier?
Aber es sind nicht wirklich jüngere Menschen, sondern es sind Menschen, die sich halt mit im Jugendverein damit beschäftigen. Mit Fragen, was halt Jugendliche auch umtreibt oder das jugendliche Leben im Dorf. Und die Schnittstelle ist immer das Generationenübergreifende. Also wie kann ich denn sozusagen diese Generationen zusammenbringen? Wie kann ich es schaffen, dass man einander noch mehr zuhört, vielleicht auch Vorbehalte ausräumt? Gerade im ländlichen Raum, also geht es darum, ja irgendwie diesen sozialen Zusammenhalt zu pflegen. Man sieht sich ja jeden Tag und da kann man nicht in einzelnen Zielgruppen denken.
Wenn du sagst, okay, es betrifft auch in der Beratung Menschen, die sich mit Jüngeren befassen, auseinandersetzen, verschiedenste Zielgruppen, verschiedenste Akteursgruppen, das setzt ja immer voraus, wie du schon gesagt hast oder wie du ein Quartier definiert hast, es geht um einen territorial eingegrenzten Sozialraum. Kurz gesagt, gibt es in Abgrenzung aber auch so etwas wie Nicht-Quartiere, also ich sag mal Räume, wo Menschen wohnen, aber sich gar nicht zu Hause fühlen, wo die eigentlich oder vielleicht mehr so Transiträume sind, dass man noch gar nicht von einem Quartier sprechen kann? Oder ist es deiner Meinung nach eigentlich immer dort, wo gewohnt wird, zumindest eine Minimalebene von Quartier, die ausgebaut werden muss?
Ja, also das ist ja die große Frage, also Stichwort Schlafstätte, ne? Das ist ja sagen das beste Beispiel dafür, dass es aus einem, sage ich mal, aus einem Idealblick heraus nicht das perfekte Quartier ist, wenn es denn sowas überhaupt gibt. Aber das ist dann nicht das, was man sich darunter vorstellt, dass man da soziale Kontakte pflegt, dass man eine Nachbarschaft hat, die einem sagen unterstützend zur Seite steht, dass man Infrastruktur hat wie irgendwie den Bäcker oder den Friseur oder halt Einzelhandel nebenan. Das gibt es tatsächlich, dass es solche Schlafstädte gibt. Also ein bestes Beispiel sind natürlich immer auch so Einfamilienhaussiedlungen, am Stadtrand, wo selten entsprechende Infrastruktur ist, wo man halt tatsächlich nur wohnt. Und natürlich kann man da nachbarschaftliche Beziehungen auch haben, aber es gibt ja dann dort auch gelegentlich keine öffentlichen Räume, was ja sehr wichtig ist. Also öffentliche Räume, Begegnungsräume zu haben, um auch nachbarschaftliches Leben, Quartiersleben zu ermöglichen. Also versucht das auch gern so zu beschreiben. Also wenn man über Quartiersentwicklung redet, dann sind das die Zwischenräume zwischen den Wohnungen. Also klar wohnt man, aber das, was das lebendig macht, ist das, was dazwischen ist.
Du hast ja am Anfang gesagt, so ein Großteil deines Jobs besteht daraus, den Menschen zuzuhören. Und der andere Punkt war ja der Vermittlung. Also du bist ja auch als jemand unterwegs, der eben im Bereich Bildung und Qualifizierung tätig ist. Und was mich da interessiert hat, was würdest du denn selber als deine vielleicht persönliche, aber auch professionelle Stärke bezeichnen im Umgang eben mit diesen Aufgaben?
Also es braucht tatsächlich eine Empathie. Man darf nicht versuchen, Sachen vermitteln zu wollen. Also steht viel Wissen geschrieben und das jetzt eins zu eins an die Menschen zu bringen, das geht meistens schief. Also man muss sich reindenken in die Menschen und reinhören und gucken, was sie da auch gerade beschäftigt. Und ich würde mal von mir behaupten, das müssen natürlich andere beurteilen, dass ich das schon recht gut kann, sozusagen da wirklich genau zuzuhören und zu gucken, wo man da ansetzen kann. Das erfordert natürlich auch immer so ein Hintergrundwissen, wo kann man denn dann ansetzen? Und diese Optionen im Hinterkopf zu haben, das ist dann sicherlich nochmal eine große Leistung. Und da kann man natürlich nie perfekt werden.
Jetzt muss ich ganz kurz fragen, frustriert dich das nicht manchmal, dass du irgendwo bist? Also genau, was du sagst, du hast jetzt schon einen Haufen Informationen. Du kommst eigentlich irgendwo hin, man präsentiert dir eine Problemlage und du glaubst eigentlich schon zu wissen, okay, habe ich vielleicht schon mal gehört, ich kann was anbieten. Und dann wird es aber, wie du gerade beschrieben hast, nicht angenommen oder man will das vielleicht gar nicht hören. Ist das nicht frustrierend?
Also man muss das hinnehmen. Also es ist natürlich ein Stück weit schon nicht befriedigend, sage ich mal. Aber man ist ja immer da, um diesen Menschen da zu helfen, weiterzukommen. Und dann ist es halt nicht das, was ich will. Also da muss man einfach hinter sich zurücktreten. Ne? Das ist nicht das, was ich will. Und das ist nicht das Idealbild, sondern das ist das, was die Leute wollen. Das ist okay. Das ist ja manchmal auch besser sogar als das, was man selber will.
Wenn du sagst, was du selber möchtest, bist du denn zufrieden mit dem Quartier, in dem du selbst lebst?
Ja, es ist schon gut geworden. Also ich habe nette Nachbarn, ich habe einen Stadtteiltreff nebenan, ich habe gute Infrastruktureinrichtungen, ich kann fußläufig tatsächlich sehr viel erreichen, was ich brauche. Es ist ein sehr gutes Quartier, neu entstanden und sicherlich ausbaufähig. Also es ist nicht perfekt. Also Quartiersentwicklungsprozesse sind natürlich immer auch langfristige Sachen. Deswegen muss man da tatsächlich auch eine relativ hohe Frustrationstoleranz haben, gerade wenn man Sachen schnell machen will. Also das dauert einfach lange, bis sich das sagen findet, bis da die unterschiedlichen Geschwindigkeiten von unterschiedlichen Akteuren, von unterschiedlichen Verwaltungsebenen sagen aufeinander sich eingeschwungen haben und das sozusagen das, was Vereine, was Bürger sozusagen wollen und das, was die Verwaltung tun kann und was vielleicht andere Akteure wie Kirche oder soziale Dienste leisten können, bis das sozusagen sich aufeinander abgestimmt hat. Das dauert natürlich auch eine Weile. Gerade bei so einem neu entwickelten Quartier, wie das hier entstanden ist, wo ich wohne.
Lass mich nochmal nachhaken. Ich hatte ja eingangs erwähnt, du bist Soziologe und Stadtplaner. Dieser Podcast ist ja von der Zielgruppe her ganz stark auf, ein gerontologisches Feld ausgerichtet. Glaubst du, dass man als Gerontologin und Gerontologe gut in die Quartiersentwicklung auch einsteigen kann? Beziehungsweise was braucht man neben Empathie, einem soliden Fachwissen über Quartiersprozesse und vielleicht auch Maßnahmen und Frustrationstoleranz noch?
Das ist auf jeden Fall ein total wichtiges und gutes Feld für Gerontologie, an diesem Punkt einzusteigen und mitzugestalten, weil das natürlich ja Alltagsräume sind für Menschen, die älter werden, und das werden sie überall. Und deswegen ist es ein ganz wichtiger Aspekt und sollte in so integrierten Stadtteilentwicklungsplanungen auch immer mitgedacht werden. Also es kommt tatsächlich nicht darauf an, dass jetzt der Gerontologe das macht, sondern dass man das tatsächlich mitdenkt, was da passiert, was man da noch braucht, ist eine gute Frage. Du hast das, glaube ich, schon ziemlich gut aufgelistet, was es braucht, sozusagen dieses Fachwissen hinsichtlich Beteiligung, wo ich ja tatsächlich auch so eher noch ein bisschen mehr herkomme, dass es auch ein bisschen darum geht, wie so Verwaltungs-Stadtentwicklungsstrukturen tatsächlich funktionieren. Das ist, glaube ich, auch sehr wichtig. Das hat es dann, glaube ich, in deiner Aufzählung nicht erwähnt. Also was ist, sagen, kommunal machbar, umsetzbar? Das sage ich jetzt tatsächlich so mit dem Blick auf das Projekt, was ich da mitgestaltet habe, seniorenfreundliche Kommunalverwaltung, was ja genau dahin geguckt hat. Ne? Also man kann natürlich viel wollen und tun, aber was kann denn die Stadtverwaltung, die Kommunalverwaltung tatsächlich auch begleiten, steuern, umsetzen am Ende? Und da einen Blick dafür zu haben, ist tatsächlich sehr wichtig, also auch als Gerontologe, sich damit reindenken zu können.
Was glaubst du denn, wie so ein Mindestmaß an Beteiligung aussehen müsste, was auch realistisch ist, jetzt zum Beispiel seitens der Kommune? Also wie kann man sich das vorstellen? Beteiligung ist ja mal ein Begriff, der sehr gerne im Munde geführt wird und worunter sich aber ganz viele Menschen was anderes vorstellen. Also was würdest du sagen, ist das Mindestmaß an Beteiligung oder wie könnte es dann noch idealerweise gestaltet sein?
Es ist schwierig, mit einem Mindestmaß da zu argumentieren. Also jeder Prozess hat sozusagen sein eigenes Beteiligungsformat. Es gibt ja sozusagen unglaublich viele Formate, wie man Menschen beteiligen kann. Das ist tatsächlich eher eine Grundvoraussetzung als das Mindestmaß, ist natürlich ein Wissen über Prozesse, also dass man informiert ist und eine informierte Entscheidung treffen kann, ohne dass ich jetzt sagen möchte, dass man da irgendwie immer hundertprozentig rational eine Abwägung treffen muss. Mhm. Aber man muss natürlich irgendwie Bescheid wissen, dass irgendwo Entscheidungen getroffen werden, an denen man dann halt beteiligt werden soll.
Also du meinst jetzt zum Beispiel die Bewohnerinnen und Bewohner eines Quartiers, dass die wissen erstmal, dass Maßnahmen stattfinden sollen.
Genau, also das Wichtigste ist ja, dass man das nicht das Gefühl hat, dass über einen hinweg entschieden wird, sondern dass man so das Gefühl hat zumindest, das, was auch ein bisschen schwierig klingt natürlich erstmal, dass ich das mitgestalten kann, dass ich nicht so einen Kontrollverlust erfahre im Endeffekt und am Ende sage, na, die machen ja sowieso das, was sie selber machen wollen. Und da geht es halt um eine Information und dann kann man nämlich weiter diskutieren, wie weit kann ich sagen, da wirklich eine Entscheidung mittreffen, wie werde ich, kann ich die am Ende alleine treffen tatsächlich, die Entscheidung, also wird mir sagen, ein Optionsfeld gegeben und das, da gibt es ja quasi nach oben hin noch ein bisschen mehr Optionen, aber mindestens müssen die Leute natürlich informiert werden und an der Stelle sozusagen mitgenommen werden.
Hast du denn persönlich das Gefühl, dass die Politik, also besonders halt die Kommunalpolitik zum Beispiel, mit diesem nötigen Maß, was du ja beschrieben hast, an Zuhörqualität oder an Zuhörfähigkeit und auch Geduld und der nötigen Transparenz in solche Quartiersentwicklungsprojekte geht, also zumindest jetzt in den Bereichen, die du auch begleitet hast?
Ja, das ist immer ein Abwägungsprozess, also was notwendig ist und was leistbar ist. Schon in verschiedenen Zusammenhängen habe ich das immer wieder erfahren, dass Beteiligung sich halt nicht von alleine macht. Das sind einfach wirklich Ressourcen, die da reinfließen in solche Prozesse. Das kostet Zeit, das kostet Geduld, das kostet auch Geld. Und dann muss ich mir als Kommune natürlich genau überlegen, wie viel wert ist mir das sozusagen und kann ich mir das leisten?
Und ist denn momentan genug Geld da? Kann man das überhaupt so pauschal beantworten?
Das kann man auf jeden Fall nicht pauschal beantworten. Das ist ja sehr unterschiedlich. Auch also in Brandenburg ist es ja so, dass einige Kommunen in der Haushaltssicherung sind. Manche Kommunen haben halt mehr Geld. Das ist sicherlich auch in anderen Städten und Gemeinden so, dass die finanziellen Voraussetzungen durchaus andere sind. Und man muss ja dabei auch immer unterscheiden, auf welcher Ebene man sich da gerade bewegt. Also ist man jetzt auf einer Ortsteilebene, ist man auf einer Amtsebene, ist man auf einer Landkreisebene. Also worüber redet man, wenn man über Kommune redet? Und da sind natürlich Ressourcen auch ganz unterschiedlich verteilt. Und tatsächlich können Landkreise, kreisfreie Städte auf so einer Ebene sind halt eher Ressourcen da, auch Personal zur Verfügung zu stellen und da vielleicht auch externe Institute einzukaufen, die so einen Beteiligungsprozess machen, was ja sehr oft gemacht wird.
Wir hatten es ja vorhin so ein bisschen, was muss man können, aber Welche Disziplinen siehst du denn eigentlich im Quartier?
Genau, also die Stadtplanung, Sozialplanung, Sozialarbeit, so ein bisschen Kommunalwissenschaften ist tatsächlich sehr wichtig.
Kommunal, jetzt im Sinne von Verwaltungswissenschaften, oder?
Ja, wahrscheinlich, ne? Verwaltungswissenschaften. Also so ein bisschen mit dem Blick auf Bürgerkommune, also dass man so ein bisschen Blick dafür hat für solche Verwaltungsabläufe einfach. Mm. Ne? Also das ist, finde ich, essentiell, und das merken wir ja bei uns in der Fachstelle auch immer wieder, dass das ein ganz essentielles Wissen ist, erstmal zu wissen, was kann denn so eine Kommune gestalten, wenn ich denn mit einer Kommune arbeiten will. Mm. Und wenn wir jetzt aktuell irgendwie über diesen Pakt für Pflege, der im Koalitionsvertrag steht und eventuell auch umgesetzt werden soll mit Geld an die Kommune, dann soll die Kommune Pflege machen. Ne? Und das funktioniert ja nicht. Also das funktioniert nicht so einfach zumindest. Also da muss, sagen, mehr Miteinander tatsächlich passieren. Also ich habe ja, sagen, ich habe immer so im Hinterkopf dieses Urban Governance Modell. Ne? Also das ist... Mhm. Man kommt halt weg, sagen, von diesen unterschiedlichen, von der Verwaltungsstruktur, die was für den Bürger macht, hin. Wir machen was zusammen mit den Bürgern und mit den Akteuren tatsächlich. Ja. Das wird sehr gut deutlich, zum Beispiel an der Frage, wie mache ich denn so eine Planung und wie beziehe ich tatsächlich vielleicht auch Träger mit ein in so eine Planung? Da mal abgesehen davon, dass ich sie frage, was sie denn so denken, dass sie sich wirklich einbeziehen, also dass sie da mitentscheiden können. Das ist nämlich immer auch hochgefährlich, weil am Ende muss die Kommune als neutrale Instanz da so einen Blick drauf haben, aber dieses lokale Wissen oder dieses Fachwissen damit einzubeziehen, gerade vor dem Hintergrund, dass eine Kommune ja im Zweifel kaum die Ressourcen hat, ist, sagen, das A und O. Und dahin zu so einem Governance-Modell zu kommen, Bürgerkommune, also die Hausarbeiten, die ich da über Bogomil geschrieben habe, die helfen mir da schon ein Stück. Und das ist natürlich eine wichtige Kompetenz. Also Gerontologie ist ja tatsächlich aus meinem Verständnis auch, das ist eine Gesellschaftswissenschaft. Also man guckt mit einem gerontologischen Blick auf die Gesellschaftsabläufe, und da muss man die halt auch kennen. Sei es Politik, sei es irgendwie Verwaltung, sei es, ja, ich glaube, das sind so die zentralen Sachen.
Jetzt würde mich mal interessieren, du hast schon in zwei Zusammenhängen gerade erwähnt, dass es durchaus, also Quartiersentwicklung durchaus auch Zeit braucht, einmal um Maßnahmen umzusetzen, um auch so Kontakte zu pflegen, zum anderen auch von Seiten der Stadt, weil Beteiligung und auch um sowas anzustoßen, diese Prozesse brauchen halt einfach Zeit. Gleichzeitig gibt es eine gewisse Ressourcenknappheit. Da ist es ja nicht verwunderlich, dass häufig solche Maßnahmen erstmal auf Projektbasis stattfinden und finanziert werden. Wie schätzt du das ein? Inwieweit sind im Rahmen von, ich sag mal so, regulären Projektlaufzeiten oder typischen Projektlaufzeiten von 1,5 bis 3 Jahren, inwieweit sind da Quartiersmaßnahmen umsetzbar und wie nachhaltig sind die eigentlich, wenn ein Projekt dann abgeschlossen ist?
Also Quartiersmaßnahmen, einzelne Maßnahmen kann man ja sehr gut anschieben in so einer Zeit. Das ist ja dann auch immer die Argumentation bei Fördermitteln und Fördermittelgebern. Wir wollen eine Anschubfinanzierung geben und das sollte sich im besten Fall dann selbst tragen am Ende, oder soll der Mehrwert deutlich gemacht werden, dass so eine Maßnahme, sei es ein Quartiersmanagement oder ein Begegnungsort, auch langfristig sich trägt. Und es wäre fatal, wenn man jetzt sagt, so ein Projektlaufzeit hat ja seine Grenzen. Und weil das danach unsicher ist, wie das weitergeht, machen wir das gar nicht erst. Das würde ich tatsächlich sehr, sehr ungern so kommunizieren.
Die Aussage wollte ich dir auch nicht abbringen.
Also man redet ja immer auch über die Projektitis. Also dass man hat da ein Projekt und hier ein Projekt und dann sucht man sich wieder Geld zusammen. Und das macht es natürlich nicht besser.
Ja.
Aber durch die unterschiedlichen Fördermittelgeber auf unterschiedlichen Ebenen ist das nun mal so eine Struktur, in der wir uns befinden. Und so schnell ändern werden sie wahrscheinlich auch nicht, dass man auf solchen Fördermitteln auch aufbauen muss. Es ist ein guter Anschub, da was zu tun. Und es gibt den Menschen natürlich auch sagen, ein Handwerkszeug an die Hand, da was zu bewegen.
Ich meine, du bist ja nun wirklich schon ein paar Jahre im Geschäft, sage ich mal. Aus deiner Sicht, Hand aufs Herz, bringt es denn dann was? Also wie häufig hast du Projekte erlebt, die danach gut weitergelaufen sind?
Es geht ja immer weiter sozusagen. Und das ist dann halt auf einem anderen Niveau sicherlich, als das ursprünglich geplant wurde. Es ist auf jeden Fall notwendig, langfristige Finanzierung für sowas zu finden. Also wenn man altersgerechte Quartiersentwicklung wirklich ernst nimmt, braucht es natürlich irgendwie auch eine kommunale Verantwortung für sowas und natürlich dann dementsprechend auch Ressourcen dafür. Also die Diskussion um sagen Altenhilfeplanung oder Seniorenarbeit auf einer kommunalen Ebene, das als Pflichtaufgabe zu verankern, sowie Jugendarbeit, ist sicherlich eine ganz wichtige Diskussion, die es zu führen gilt. Und ohne das wird es halt auch immer in so einer Nische tatsächlich bleiben, wo man sich immer sagen, die Ressourcen auch zusammensuchen muss oder darauf vertrauen muss, dass sagen, die Stadt das sagen, als eine freiwillige Aufgabe nochmal mehr annimmt, als sie das vielleicht müsste, sag ich mal, oder ein Dorf oder eine Gemeinde. Ja. Und von daher, die Menschen sind schon sehr kreativ, sagen Probleme, die sie erkannt haben, auch zu lösen. Also aus meiner Erfahrung heraus. Das funktioniert sicherlich nicht immer so, aber.
Und hast du denn das Gefühl, dass, also du hast ja gerade auch unter anderem über kommunale Altenhilfeplanung gesprochen, hast du denn das Gefühl, gerade wenn es um so partizipative Themen geht, dass zum Beispiel die Älteren auch adäquat in die für sie oder in die sie betreffenden Entwicklungsprozesse einbezogen werden?
Ja, auch das kann man natürlich nicht pauschal beantworten. Da sind sicherlich einige Gemeinden anders aufgestellt als andere. Es wird gemacht, es ist tatsächlich nochmal mehr ein Ressourcenaufwand und da wird sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle gesagt, na, okay, verzichten wir halt doch nochmal auf eine breitere Beteiligung. Also natürlich werden auch ältere Menschen befragt, neben dem, dass natürlich die gegebene Infrastruktur erfasst wird und verschiedene Begegnungsstätten erfasst werden und so weiter und so fort. Und Menschen werden auch befragt.
Habt ihr da so Stakeholder, über die ihr da rankommt? Also du hattest ja vorhin erwähnt, zum Beispiel so Landesseniorenverband oder ähnliche, also die für euch die Zugänge auch herstellen können?
Genau, das sind ganz wichtige Partner für uns im Land. Die werden auch klar natürlich an solchen Konzepten auch beteiligt. Also das ist keine Frage. Die Problematik besteht ja oft darin, dass sich ja immer wieder dieselben beteiligen. Und ich meine, man erzählt ja auch nichts Neues, wenn man sagt, naja, Alter ist heterogen und da beteiligen sich natürlich auch die Älteren, die das gewohnt sind, sich quasi in solchen konzeptuellen Zusammenhängen zu beteiligen. Und andere, die Stimmen, die bekommt man halt so nicht so gut.
Kennst du Beispiele, wie das gut gelungen ist? Also auch die zu erreichen, die vorher vielleicht noch nicht so engagiert waren oder die bislang sich noch gar nicht so, vorab noch gar nicht so erreicht wurden?
Jetzt bei der Erstellung von solchen Altenhilfekonzepten?
Allgemein, also wenn es darum geht, die Menschen im Quartier zu beteiligen, oder vielleicht können wir das auch auf zwei Ebenen machen. Einmal, was für dich ein gelungenes Beispiel ist, so aus der Praxis, was dir einfällt, wo so ein Beteiligungsprozess sehr schön war. Und im Zweiten, wie kann man Ältere erreichen, die zum Beispiel auch gar nicht mehr mobil sind, dass man eine Stadtversammlung gar nicht, mal als so Beispiel, ne, dass man da vielleicht gar nicht hinkommt. Also wie kann man die Personen erreichen?
Beispiel, es gibt ja schöne Methoden, sagen der Quartiersbegehung, Ortsbegehung, die man sehr gut anwenden kann, um sehr niedrigschwellig einfach auch Menschen zu erreichen. Also Menschen, die zum Beispiel sagen, ich gehe jetzt hier nicht ins Rathaus oder in den Gemeindesaal und beteilige mich an einer Diskussion.
Was heißt das, Quartiersbegehung? Also wie muss ich mir das konkret vorstellen?
Der hat ja verschiedene Namen, also Quartiersbegehung, Ortsbegehung. Man sucht sich vorher eine Route raus, gemeinsam mit entsprechenden Akteuren am besten und begeht sozusagen das Quartier und guckt gemeinsam, ja, wo sind denn hier vielleicht auch physische Barrieren, vielleicht fehlt es hier irgendwie noch nach Friseur oder Bäcker, irgendwelche Infrastruktureinrichtungen oder man macht so einen Spaziergang oder so eine Ortsbegehung mit dem Blick verstärkt noch mehr auf so Lieblingsorte oder Angsträume. Also man kann so eine Ortsbegehung ja mit unterschiedlichen Schwerpunkten durchführen. Normalerweise sind das ganz oft so Barrieren, ne, die man sozusagen feststellt, aber auch gern sozusagen öffentliche Räume, die mal verschmutzt sind oder die attraktiver sein sollen, um sich da halt tatsächlich aufhalten zu können. Und das ist eine schöne Methode einfach, um Menschen relativ niedrigschwellig zu erreichen.
Und dann fragt man auch die, die halt da unter, also gerade vor Ort sind quasi.
Genau, man kann auch einfach die fragen, die, mit denen man begegnet. Im besten Fall macht man diese Begehung immer gleich auch mit Kommunalverantwortlichen oder zumindest Verantwortlichen, die das irgendwie umsetzen können. Das wird auch ganz oft gemacht. Nur nicht unbedingt mit dem Schwerpunkt auf Altersfreundlichkeit, sage ich. Also das ist jetzt auch nicht das, was, dass man das was neu erfunden hätte, dass man so gut Menschen erreichen kann.
Ja, und wie machst du das dann genau? Also wenn Menschen dir zum Beispiel dann auch in Begleitung jetzt von einem, weiß nicht, von einem Bürgermeister zum Beispiel ihren Lebensort beschreiben und vielleicht auch bestimmte Probleme dort beschreiben, dann haben die ja schon auch die Erwartung, dass sich jetzt was verbessert. Ne? Gerade wenn jemand denn noch aus der Wissenschaft hinzukommt oder der wissenschaftlich ausgebildet ist. Wie kriegst denn du das gut hin, dass du den Leuten auch vermitteln kannst, also dass das Anliegen nicht nur ernst genommen wird, sondern auch tatsächlich aufgenommen wird und wenigstens der Versuch unternommen wird, auch das Anliegen im Sinne der Leute, die dort leben, eben zu bearbeiten?
Ja, ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich, dass man es dokumentiert und wirklich auch festhält und in den entsprechenden Stellen zuleitet. Und natürlich an der Stelle wirklich, dass ein Bürgermeister oder wie auch immer Kommunalverantwortlicher tatsächlich auch dabei ist und das hört. Das steigert schon auf jeden Fall mal das Bewusstsein, hier hört mir tatsächlich jemand zu und es wird sich im Zweifel auch was verändern. Das reicht nicht immer. Wichtig ist, dass nach so einer Aktion erste kleine Schritte sichtbar werden. Also, dass man nicht gleich irgendwie die komplette Barrierefreiheit einer Straße herstellen kann oder irgendwo Fahrstühle angebaut werden oder der ein neuer Markt aufmacht oder ein Wochenmarkt entsteht. Das ist dahingestellt. Aber man muss halt versuchen, so kleine Maßnahmen mit den Teilnehmenden zu definieren und die dann auch relativ zeitnah umzusetzen. Und dann hat man verschiedene Zeithorizonte. Und da kann man einfach sehr gut darstellen und das auch immer wieder natürlich kommunizieren. Ne? Wir können nicht alles gleich lösen, wir fangen aber an und mit einer kleinen Maßnahme.
Und entlädt sich da manchmal auch so richtig Frust? Hast du das schon mal erlebt, dass Leute da auch richtig, ich sag mal, platzen und ihrem Unmut irgendwie Ärger machen oder natürlich, vielleicht auch im Gegenteil, dass du da große Dankbarkeit erfährst? Also die Emotionen würden mich mal interessieren.
Natürlich, also das ist immer so ein Faktor, dass man natürlich auf Menschen trifft, kommen ja oft auch Menschen dahin, die ein Problem haben, die auch was kommunizieren wollen, also dass man da was verändern muss. Ja. Und das muss man sich halt anhören tatsächlich. Und das ist ja auch wichtig, dass das gehört wird. Und
also ihr nehmt das dann auch selbstverständlich mit auf, ne? Wie jeden anderen Wunsch auch.
Genau, also es geht ja, also es muss natürlich eine berechtigte Grund sein sozusagen. Also man kann auch da immer gleich kommunizieren, was ist erreichbar, was ist nicht erreichbar. Und das ist auch wichtig. Und dann kann man nachdem sagen, der Dampf abgelassen wurde, kann man in ein Gespräch kommen. Genau, und also wenn wir das sozusagen versuchen auch immer zu initiieren, also wir können das tatsächlich als FAPIQ immer nur initiieren, dann ist das natürlich am Ende auch eine gewisse Dankbarkeit, dass man da jetzt eine Unterstützung erfahren hat. Und das ist natürlich auch immer schön zu sehen, wenn auch was weitergeht vor Ort, ne? Wenn sich das wieder einen Schritt weiterentwickelt. Also man freut sich nicht unbedingt über das perfekte Quartier, aber man freut sich über jeden einzelnen Schritt, der da weitergegangen wird.
Ganz kurz, also FAPIQ natürlich, Fachstelle Alter und Pflege im Quartier, weil wir die Abkürzung vorhin gar nicht klar gemacht haben. Wenn du sagst, also klar, man freut sich, ne, wenn das weitergeht, und es sind durchaus manchmal starke Emotionen in beide Richtungen, die auch bei solchen Veranstaltungen oder in solchen Begegnungen auftreten, nimmst du manchmal auch Arbeit mit nach Hause gedanklich, dass sich da was umtreibt?
Ja, also gerade am Anfang ist mir das sehr oft passiert, dass man irgendwie sich natürlich Gedanken macht, hätte man das irgendwie anders machen können, hätte man das besser machen können. Also man will ja auch helfen, ne? Und ja, man muss sich natürlich ein Stück weit dann auch davon lösen. Also man nimmt das schon ein bisschen mit. Man muss sich aber am Ende auch davon lösen, dass man ja jetzt nicht der ist, der dann irgendwie die Welt rettet vor Ort. Ja, und das ist natürlich immer auch eine wichtige Erkenntnis. Das ist ja auch die Idee von Quartiersentwicklung, dass man das zusammen macht, nicht, dass da irgendwie einer kommt und dann die Lösung bringt und es alles gut wird, sondern dass man gemeinsam dran arbeitet. Das ist das, was wir auch immer vermitteln, ne? Dass es ein Netzwerkprozess ist, der nur davon getragen wird, dass da wirklich auch alle an einem Strang ziehen. Also es geht natürlich auch, wenn das irgendwie einer mit genügend Ressourcen macht, aber das ist im Zweifel nicht das beste Ergebnis.
Jetzt hast du ja gerade nochmal darauf abgehoben, wie wichtig es ist, also gemeinsam vernetzt zu sein und auch so diesen partizipativen Gedanken, über den wir ja davor ein paar Mal gesprochen haben. Als jemand wie ich, der selber in der Verwaltung arbeitet, ist man ja sehr, sehr häufig mit dem Thema Quartiersentwicklung, Quartiersarbeit, aber vor allen Dingen eben mit den Themen Partizipation, Networking, also Netzwerkarbeit konfrontiert. Hast du das Gefühl, dass gerade das Thema Quartier vielleicht auch zu einem Modethema avanciert ist? Und falls dem so ist, wäre das schlimm?
Ein Modethema, die Diskussion habe ich auch schon mal gehört. Über das Modethema. Es hat natürlich einfach eine gewisse Renaissance erfahren, sage ich mal. Also das ist natürlich wiedergekommen. Thema Gemeinwesenarbeit war ja schon lange auch ein Thema. Das ist immer wieder ein bisschen untergegangen. Ist nochmal ein anderer, leicht anderer Ansatz tatsächlich. Es ist halt einfach ein gutes Konzept, um das Gut-Älter-Werden auch zu unterstützen. Also das ist ja auch, wir haben das ja auch nicht erfunden, jetzt bei der Fachstelle Alter und Pflege im Quartier. Was wir da machen, haben ja andere auch vor uns schon gemacht und das versucht im Land sagen, umzusetzen, zu informieren, wie wichtig das ist. Von daher ist es natürlich wiedergekommen, also gerade auch durch den 7. alten Bericht, der das nochmal sehr stark aufgegriffen hat, der Bezug zur Kommune mehr noch als zum Quartier. Also da ist ja dann eher die Rede gewesen, sagen auch von der altersfreundlichen Gemeinde. Das ist ja nochmal eine andere Ebene als jetzt das Quartier. Aber das kam tatsächlich in verschiedenen Publikationen wurde das immer noch mehr deutlich. Und wir haben es natürlich jetzt auch nochmal aufgenommen, auch gerade in Krisenzeiten, dass man tatsächlich nochmal sagt, okay, man zeigt sich, wie wichtig das ist, dass man sozusagen gute Strukturen vor Ort hat, die sozusagen da unterstützend greifen können. Und umso wichtiger ist es, Quartiersentwicklungen zu unterstützen. Also gerade in der Krise ist es deutlich geworden, dass man solche lokalen Unterstützungsstrukturen sehr, sehr gut brauchen kann. Und Nachbarschaftshilfe, was wir ja so gesehen haben, was viel entstanden ist in der Krise, ist ja ein wichtiger Baustein tatsächlich von Quartiersentwicklung. Es ist ein Baustein neben sagen der Frage der Mobilität und des Wohnens und anderer professioneller Unterstützungsstrukturen ist ja sagen diese nachbarschaftliche Unterstützung ein wesentlicher Bestandteil.
Und wenn du sagst, dieses ganze Thema informieren, bilden, auch Transparenz schaffen, nutzt ihr denn auch bestimmte, im wahrsten Sinne des Wortes, Techniken, um eure Informationen, die ihr habt und vermitteln möchtet, auch tatsächlich ins Quartier zu bringen? Also gerade jetzt mit Verweis nochmal so auf die aktuelle Corona-Situation, habt ihr irgendwie digitale Zugänge oder verteilt ihr Flyer, macht ihr sonst wahrscheinlich ja eher Veranstaltungen auch, wo ihr Bürgerinnen und Bürger informiert? Wie läuft denn das gerade?
Na, wir haben ja tatsächlich eine große Bandbreite vom einfachen Flyer über Broschüren, Informationsblätter, natürlich die Beratung an sich, Veranstaltungsformate und jetzt in Corona-Zeiten natürlich auch die Form von Videochats, also sagen Veranstaltungen über Videoplattformen. Da muss man halt, also man muss sich ja sowieso immer Gedanken machen, wen erreicht man mit solchen Formaten? Und da ist sozusagen ein Formatemix tatsächlich immer eine gute Variante, um zu gewährleisten, dass die Menschen auch diese Informationen nutzen können. Genau, also wir haben natürlich auch eine Homepage, wo man Informationen abrufen kann, sagen jenseits von Terminen und Zeiten.
Kannst du kurz mal den Titel benennen, der Homepage, also wo man euch findet?
Genau, der Titel ist www.fapiq-brandenburg.de.
Ja, Henrik, ich habe eine Frage noch. Und zwar, wir hatten gerade die Frage, oder Flo hat gerade die Frage adressiert, ist Quartiersarbeit ein Modethema? Da hast du gesagt, nein. Also gibt es schon länger, ist wieder aufgegriffen, ist jetzt vielleicht eine neue Welle. Aber gibt es denn andersrum Themen, die gerade in Mode sind im Rahmen der Quartiersentwicklung? Also na klar, du hast es gerade schon erwähnt, durch die Corona-Krise ist Digitalisierung so ein bisschen Thema, sicherlich auch durch den 8. Altersbericht. Gibt es ansonsten innerhalb der Quartiersentwicklung bestimmte Themen, von denen du sagen würdest, die haben gerade irgendwie, da ist gerade unwahrscheinlich Zug drin?
Also ganz klar, alternsgerechte Quartiersentwicklung, Digitalisierung ist eine große Frage. Wie kann ich da digitale Instrumente nutzen, um diesen Prozess Kommunikation, Austausch zu fördern, Mobilität zu fördern, noch besser umzusetzen? Das ist natürlich ein Megatrend der Digitalisierung, der vor alternsgerechter Quartiersentwicklung nicht Halt macht. Mhm. Der Grund, warum es die Fachstelle Altern und Pflege im Quartier im Land Brandenburg gibt, ist eher tatsächlich der Fachkräftemangel in der Pflege. Das Pflegethema ist ja auch ein Riesenthema in Deutschland insgesamt. Und Fabicool ist jetzt nicht die einzige Antwort darauf, aber es ist der Ansatz, durch diese Unterstützungsstrukturen tatsächlich Pflegebedarf möglichst lange hinauszuzögern, damit auf diese Art und Weise auch Fachkräfte entlastet werden. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Wendung. Also Quartiersentwicklung per se ist jetzt ja tatsächlich erst recht kein neues Thema, weil das von vielen, sprich Wohnungsbauunternehmen, aber auch das Programm Soziale Stadt, was vom Bund-Länder-Programm, was ja schon das Thema auch schon adressiert hat, mit einem anderen Fokus, nämlich auf eher benachteiligte Zielgruppen, da nochmal anzusetzen und zu sagen, okay, wir wollen Quartiersentwicklung auch vor dem Hintergrund von Pflegebedarf nochmal mehr in den Mittelpunkt stellen. Das ist nochmal eine neue Qualität der Quartiersentwicklung, jetzt nicht der alternsgerechten Quartiersentwicklung, weil da war das schon immer auch ein wesentlicher Baustein, dass man natürlich vorpflegerisch aktiv sein muss, aber auch in diesem Übergang, ja, es sind ja auch unterschiedliche Phasen des Pflegebedarfs, auch Möglichkeiten hat, wirklich in seinem vertrauten Wohnumfeld älter werden zu können, ohne da jetzt groß in ein Pflegeheim umziehen zu müssen oder seinen Freundeskreis aufzugeben.
Ich habe noch eine letzte Frage. Und zwar hast du eingangs erwähnt, dass du direkt heute auch an Infomaterialien gearbeitet hast. Worüber wollt ihr denn jetzt gerade informieren?
Tatsächlich geht es um ein Infoblatt zu digitalen Instrumenten der Quartiersentwicklung. Und auch da erfinden wir natürlich das Rad nicht neu. Mhm. Ich meine, es gibt den 8. Altersbericht, es gibt tatsächlich ganz viele Leitfäden. Wie kann ich Digitalisierung auch im Alter nutzen? Wie kann ich dieses Thema einfach auch zugänglich machen? Und deswegen haben wir uns natürlich auch damit auseinandergesetzt und wollen da den Menschen in Brandenburg auch ein kleines Infoblatt an die Hand geben. Nochmal auch deutlich zu machen, was sind denn die Möglichkeiten?
Ja, wo wir gerade bei Möglichkeiten sind, wenn uns jetzt vielleicht junge Leute zuhören, die vielleicht gerade noch im Studium oder am Ende ihres Studiums stehen, wenn die jetzt auf den Geschmack gekommen sind, sich auch im Quartier zu engagieren, können oder sollten die sich mal bei euch melden oder bei vielleicht einer ähnlichen Institution? Weißt du einfach, ob es gerade auch freie Stellen gibt oder ob man ein Praktikum irgendwo machen kann?
Also man kann auf jeden Fall bei uns in der Fachstelle ein Praktikum machen. Ich glaube auch bei so Quartiersmanagements, die es sonst so gibt, kann man immer auch anfragen. Das heißt, die Stelle wird es so nicht geben, das Quartiersmanagement für Gerontologen, also zumindest nicht so oft. Aber man kann das zu seiner Aufgabe machen, Quartiersmanagement, Quartierskümmern die Kümmerin im ländlichen Raum. Das kann man zu seiner Aufgabe machen.
Mhm. Ist ja vielleicht auch ein schönes Schlusswort, sich das selber zur Aufgabe zu machen. Tobi, du bist ja auch einer, der das in der Vergangenheit genauso gemacht hat. Und ich würde an der Stelle einfach sagen, vielen, vielen Dank, Hendrik, dass du dir die Zeit genommen hast, uns auf so eine Reise mit durchs Quartier genommen hast, uns auch manche vielleicht recht simple Frage verziehen hast oder sehr allgemeine Frage verziehen hast, auf alle mit dem gleichen Enthusiasmus geantwortet hast. War spannend und gut, dich dabei zu haben. Vielen Dank.
Ja, sehr gerne.
Vielen Dank auch von meiner Seite. Es war sehr schön.
Mehr Informationen zum Podcast und unseren Themen finden sich in den Shownotes sowie unter dggg-online.de oder knowledge.de. Natürlich freuen wir uns auch über ein Abo. Fragen und Anregungen erreichen uns unter info@knowledge.de. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.